Vielleicht können wir zur Ruhe kommen. Himmlischer Vater, wenn wir uns jetzt das Ende von Jeremia anschauen, dann ist die wesentliche Frage von Relevanz für uns, wie wir auf dein Wort reagieren. Ob wir es ablehnen wie Joachim, ob wir es ignorieren wie Zedekia, ob wir es brechen wie die Führer des Volkes oder ob wir uns einfach unterordnen. Ob wir uns dessen unterordnen, was du uns zu sagen hast und Selbstzüchtigung hinnehmen wie die Israeliten im Exil, in dem Wissen, dass dieses Exil, dass diese Züchtigung nur zeitlich begrenzt ist, dass nach 70 Jahren Befreiung wartet, Hoffnung wartet. Und Vater, so möchte ich einfach beten für uns alle, dass wir dein Wort an uns heranlassen und dass wir bereit sind, darauf zu antworten, im Gehorsam, in Unterordnung, dass wir es nicht ablehnen, wie all diese schrecklichen, mahnenden Beispiele in Jeremia. Vater, so sprich du zu uns jetzt durch dieses Buch. Amen. Wir haben bisher gesehen, dass es ein großes Problem gibt im Leben von uns Menschen. Wir haben aber auch gesehen, dass es großartige Hoffnung gibt, eine Lösung für dieses Problem. Wir haben Gericht verdient, aber Gott verheißt Erlösung. Und die Frage, die sich jetzt aufdrängt im letzten Teil von Jeremia, und ich habe es in meinem Gebet schon angedeutet, ist, wie reagieren wir auf Gottes Wort? Wie hättest du reagiert, wenn du zu Jeremias Zeiten gelebt hättest, vor der Eroberung Jerusalems, als all dieses Gericht noch in der Zukunft lag, Jeremias nur angekündigt hat? Wie hättest du dann reagiert? Und wie reagierst du heute, wo wir wissen, dass Gottes Wort tatsächlich wahr geworden ist, dass es eingetroffen ist? Wir möchten in dieser abschließenden Einheit zu Jeremia die Kapitel 34 bis 52 überblicksmäßig betrachten. Und ich möchte euch einladen, dabei die folgenden Fragen im Hinterkopf zu behalten. Wie haben die Menschen hier in diesen Kapiteln auf Gottes Wort reagiert? Und was war die jeweilige Folge davon? Wie haben die Menschen auf Gottes Wort reagiert? Was war die jeweilige Folge? Achtet darauf, inwiefern sich Gottes Wort dann auch tatsächlich erfüllt hat. Und stellt euch die Frage, wer Hoffnung haben darf, trotz all dem Leid, was wir sehen werden in diesen Kapiteln. Wie haben die Menschen auf Gottes Wort reagiert? Wie hat sich Gottes Wort erfüllt? Und wer darf Hoffnung haben? Trotz allem Leid. Wir werden relativ geradlinig einfach grob durch diese Kapitel gehen. Ich werde wieder ziemlich viel lesen. Und was wir sehen werden im ersten Teil, in den Kapiteln 34 bis 38, ist, wie verschiedene Führungspersönlichkeiten im Volk Gottes sein Wort ablehnen. Wie sie es brechen, beziehungsweise wie sie es ignorieren, wie sie überhaupt nicht darauf reagieren. Und ich glaube, Jeremia möchte uns damit nochmal darauf hinweisen, dass mit das Schlimmste, was wir tun können, darin besteht, nicht auf Gott zu hören. Also er stellt diese Kapitel extra zusammen, er behandelt einmal die Führer im Volk, einmal König Joachim, einmal König Zedekia und er stellt die alle zusammen, um mehrere dieser schrecklichen, mahnenden Beispiele von der Ablehnung von Gottes Wort zu haben. Und deshalb kommt dann am Ende in Kapitel 39 endgültig Gottes Gericht über sie. Kapitel 39 handelt von der Zerstörung von Jerusalem. Und bis dahin, Kapitel 34 bis 38, macht Jeremia nochmal deutlich, Gottes Wort wurde abgelehnt. Und deshalb kommt dann diese Zerstörung. Lesen wir Kapitel 34, Vers 1. Das ist das Wort, welches vom Herrn an Jeremia erging, während Nebukadnezar, der König von Babel, samt seinem ganzen Heer und allen Königreichen der Erde und allen Völkern, die seine Hand beherrschte, gegen Jerusalem und alle ihre Städte kämpfte. Wir befinden uns hier also in der finalen Phase. Nebukadnezar kämpft schon gegen Jerusalem. Er hat all die Völker, die ihm untertan sind, zusammengerufen, all die Soldaten, die Söldner sind heraufmarschiert gegen Jerusalem und sie belagern diese großartige Stadt. Und der letzte König, der damals regiert hat, war der König Zedekia. Und am Anfang scheint es so, als würde Zedekia sein Volk tatsächlich erst zum Gehorsam gegenüber Gott zurückführen. Schaut mit mir Verse 8 bis 10. Das Wort, das vom Herrn an Jeremia erging, nachdem der König Zedekia mit dem ganzen Volk in Jerusalem einen Bund gemacht hatte, eine Freilassung auszurufen, dass jeder seinen Knecht und jeder seine Magd, sofern sie Hebräer und Hebräerinnen waren, freilassen sollte und niemand mehr einen Juden, seinen Bruder, zum Dienst zwingen sollte. Und es gehorchten alle Fürsten und das ganze Volk, die dem Bund beigetreten waren, dass jeder seinen Knecht und jeder seine Magd freilassen sollte und sie nicht mehr zum Dienst zwingen sollte. Sie gehorchten und ließen sie frei. Diese Freilassung der Sklaven war von Gott im Gesetz angeordnet. Nach 6 Jahren Dienst sollten alle israelitischen Sklaven freigelassen werden. Und Zedekia ordnet diese Freilassung an und das Volk, die Fürsten, gehorchen tatsächlich. Sie entlassen ihre Sklaven zuerst. Es scheint also so, als würde Zedekia das Volk in den Gehorsam führen und das Volk tatsächlich gehorchen. Aber dann lesen wir weiter, Vers 11. Danach aber reute es sie und sie holten die Knechte und Mägde, die sie freigelassen hatten, wieder zurück und unterwarfen sie sich wieder zu Knechten und Mägden. Die Führer brechen also ihr Wort. Sie haben nur ein leeres Versprechen gemacht. Sie haben zwar einen Bund mit Gott geschlossen, aber sie haben ihn wieder gebrochen. Und die Frage ist, wie Gott jetzt darauf reagieren wird. Und das sehen wir dann in Vers 17. Darum spricht der Herr, ihr habt mir nicht gehorcht, dass ihr eine Freilassung ausgerufen hättet, jeder für seinen Bruder und für seinen Nächsten. Siehe, nun rufe ich für euch eine Freilassung aus, spricht der Herr. Eine Freilassung für das Schwert, für die Pest und für die Hungersnot. Und ich mache euch zum Entsetzen für alle Königreiche der Erde. Die Menschen gehorchen Gottes Wort nicht und Gott bringt Gericht über sie, Schwert, Pest und Hungersnot. Das ist eines der abschreckenden Beispiele in diesen Kapiteln. Und Jeremia stellt dann in Kapitel 35 die sogenannten Rechabiter in Kontrast zu diesen Führern des Volkes. Ja, also er baut in diesen 2 Kapiteln, die müssen zusammengelesen werden, einen Kontrast auf zwischen Menschen, die Gottes Wort brechen, den Bund nicht halten und Menschen, die den Bund halten. Schaut mit mir Kapitel 35, Verse 1 bis 2. Das Wort, welches in den Tagen Joachims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, vom Herrn an Jeremia erging, lautete folgendermaßen: Geh zum Haus der Rechabiter und rede mit ihnen und führe sie ins Haus des Herrn in eine der Kammern und gib ihnen Wein zu trinken. Jeremia soll eine Art Experiment durchführen. Er soll diesen Rechabitern, wer auch immer sie sein mögen, Wein vorsetzen. Und genau das tut er dann, Vers 5. Und ich setzte den Söhnen des Hauses der Rechabiter Krüge voll Wein und Becher vor und sprach zu ihnen, trinkt Wein. Und jetzt kommt die erstaunliche Reaktion dieser Rechabiter, Vers 6 bis 8. Da sprachen sie, wir trinken keinen Wein. Denn Jonadab, der Sohn Rechabs, unser Vater, hat uns geboten und gesagt, ihr sollt keinen Wein trinken, weder ihr noch eure Kinder ewiglich. Ihr sollt auch kein Haus bauen, keine Saat bestellen, keinen Weinberg pflanzen noch besitzen, sondern euer Leben lang in Zelten wohnen, damit ihr lange lebt in dem Land, in dem ihr als Fremdlinge wohnt. So gehorchen wir nun der Stimme unseres Vaters Jonadab, des Sohnes Rechabs, in allem, was er uns befohlen hat, und trinken keinen Wein alle unsere Tage, weder wir noch unsere Frauen, noch unsere Söhne, noch unsere Töchter. Was ist der Punkt dieses Experiments? Ganz einfach, wir haben hier Menschen, die treu den Bund gehalten haben, den irgendeiner ihrer Vorväter mal geschlossen hat. Aber die Führer des Volkes in Kapitel 34 haben den Bund, den sie gerade erst selbst geschlossen haben, gebrochen. Sie entlassen die Sklaven und holen sie gleich wieder zurück. Und dann kündigt Gott auch hier die Folgen, die wunderbaren Folgen für die Rechabiter an, Vers 16. Kapitel 35, ab Vers 16. Weil denn die Söhne Jonadabs, des Sohnes Rechabs, das Gebot ihres Vaters gehalten haben, das er ihnen gegeben hat, dieses Volk aber mir nicht gehorsam gewesen ist, darum spricht der Herr, der Gott der Herrscher, der Gott Israels. Siehe, ich bringe über Juda und über die Bewohner von Jerusalem all das Unheil, das ich gegen sie geredet habe, weil sie nicht hören wollten, als ich zu ihnen redete und nicht antworteten, als ich ihnen rief. Aber zum Haus der Rechabiter sprach Jeremia, so spricht der Herr der Herrscher, der Gott Israels, weil ihr dem Gebot eures Vaters Jonadab gehorcht und alle seine Gebote bewahrt und nach allem gehandelt habt, was er euch geboten hat. Darum spricht der Herr der Herrscher, der Gott Israels, es soll Jonadab, dem Sohn Rechabs, nie an einem Mann fehlen, der vor mir steht. Also wir sehen zwei Reaktionen auf Gottes Wort. Die Führer brechen es, die Rechabiter halten es. Und wir sehen, wie die Führer deshalb das Gericht Gottes über sich bringen und wie die Rechabiter eine Verheißung genannt bekommen von Gott. Ihnen wird es nie an einem Mann fehlen, der vor Gott steht. Und damit wollen wir in Kapitel 36 gehen und die nächste Reaktion auf Gottes Wort anschauen. Kapitel 36, Vers 1. Kapitel 36, Vers 1. Und es geschah im vierten Jahr Joachims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, da erging dieses Wort vom Herrn an Jeremia. Also hier springen wir jetzt wieder zeitlich ein paar Jahre nach vorne in die Regierungszeit von Joachim, dem vorletzten großen König, beziehungsweise Kapitel 35 war auch schon unter Joachim. Und wir sehen seine Reaktion auf Gottes Wort. Er verachtet Gottes Wort, ja, er verbrennt es letztendlich. Gott fordert Jeremia unter der Regierung von Joachim dazu auf, alle seine Prophezeiungen in eine Buchrolle zu schreiben. Vers 2. Nimm dir eine Buchrolle und schreibe alle Worte darauf, die ich zu dir geredet habe über Israel und über Juda und über alle Völker von dem Tag an, da ich zu dir geredet habe, von den Tagen Josias an bis zu diesem Tag. Also sozusagen eine erste Fassung des Buches Jeremia, wie wir es heute haben. Es sind höchstwahrscheinlich hauptsächlich die Kapitel 1 bis 29. Jeremia schreibt die alle mit Hilfe seines Schreibers Baruch auf, Vers 4. Da rief Jeremia den Baruch, den Sohn Nerias, und Baruch schrieb, wie Jeremia es ihm vorsagte, alle Worte des Herrn, die er zu ihm geredet hatte, auf eine Buchrolle. Und dann gibt Jeremia Baruch den Auftrag, diese Schriftrolle, also all diese Gerichtsworte, dem Volk im Tempel vorzulesen. Baruch macht genau das, er geht in den Tempel, er liest dort dem Volk die Schriftrolle vor und die Leute sind entsetzt über die Gerichtsankündigung. Und einer von diesen Leuten, die Baruchs Worte hören, sagt, das müssen unbedingt auch die hohen Führungskräfte wissen im Land. Und dann wird Baruch zu diesen Führungskräften geführt und er liest ihnen ebenfalls diese Rolle vor. Und sie sind wieder entsetzt und sagen, das muss der König hören. Und dann kommt irgendwann tatsächlich diese Buchrolle zum König Joachim und wird ihm schließlich von einem seiner Diener vorgelesen. Und dann sehen wir die Reaktion von Joachim auf Gottes Wort in den Versen 22 bis 23. Also Kapitel 36, Verse 22 bis 23. Der König aber saß im Winterhaus, denn es war im neunten Monat. Und der Kohlentopf brannte vor ihm. Und es geschah, so oft Jehu die drei oder vier Spalten gelesen hatte, schnitt er sie mit dem Schreibermesser heraus und warf sie in das Feuer, das im Kohlentopf war, bis die ganze Rolle im Feuer des Kohlentopfes verbrannt war. Dieser Punkt ist wahrscheinlich der Tiefpunkt im ganzen Buch Jeremia. Der König verbrennt Gottes Wort Stück für Stück. Er will es nicht hören. Er verachtet es. Er lehnt es ab. Er rebelliert dagegen. Und genau das wird schreckliche Folgen haben. Vers 29 bis 31 folgt dann die Antwort Gottes auf dieses Handeln von Joachim. Verse 29 bis 31. Und über Joachim, den König von Juda, sage, so spricht der Herr, du hast diese Rolle verbrannt, indem du sprachst, warum hast du hineingeschrieben, dass der König von Babel gewiss kommen und dieses Land verwüsten und Menschen und Vieh daraus vertilgen wird? Darum, so spricht der Herr von Joachim, dem König von Juda, er soll keinen Nachkommen haben, der auf dem Thron Davids sitzt. Sein Leichnam soll hinausgeworfen werden, sodass ihn bei Tag die Hitze und bei Nacht der Frost trifft. Und ich will seine Botschaft und die seiner Nachkommen und seiner Knechte an ihnen heimsuchen. Und ich werde über sie, über die Bewohner von Jerusalem und über die Männer von Juda alles Unheil bringen, das ich ihnen angedroht habe und von dem sie nichts hören wollten. Die Führer halten Gottes Wort nicht. Joachim verbrennt Gottes Wort. Und Gott kündigt deshalb das Gericht an. Und damit kommen wir zur nächsten Reaktion. Und wir kommen von Joachim, dem Vorletzten, jetzt zu Zedekia, dem letzten König Judas. Kapitel 38. Kapitel 38 und dort die Verse 14 bis 18. Die Situation ist die folgende: Die Babylonier belagern Jerusalem und es sieht so aus, als könnte jeden Moment die Stadt fallen. Und Zedekia möchte einen letzten Rat von dem Propheten Jeremia haben, was er tun soll. Und dann heißt es in Vers 14, Kapitel 38, Vers 14: Der König Zedekia aber sandte hin und ließ den Propheten Jeremia zu sich holen an den dritten Eingang, der im Haus des Herrn war. Und der König sprach zu Jeremia: Ich will dich etwas fragen, verschweige mir nichts. Da antwortete Jeremia dem Zedekia: Wenn ich dir etwas sage, wirst du mich nicht gewisslich töten? Wenn ich dir aber einen Rat gebe, so wirst du nicht auf mich hören. Also Jeremia weiß schon ganz genau, Zedekia wird nicht auf das hören, was er ihm jetzt gleich sagt. Aber der König schwört, Vers 16, da schwor der König Zedekia dem Jeremia insgeheim und sprach: So wahr der Herr lebt, der uns diese Seele erschaffen hat, ich werde dich nicht töten, noch dich in die Hände der Männer geben, die nach deinem Leben trachten. Da sprach Jeremia zu Zedekia: So spricht der Herr, der Gott der Herrscher, der Gott Israels: Wenn du freiwillig zu den Fürsten des Königs von Babel hinausgehst, so sollst du am Leben bleiben. Dann soll auch diese Stadt nicht mit Feuer verbrannt werden. Und du sollst samt deinem Haus am Leben bleiben. Wenn du aber nicht zu den Fürsten des Königs von Babel hinausgehst, so wird diese Stadt in die Hand der Chaldäer gegeben werden, und sie werden sie mit Feuer verbrennen, und du wirst ihren Händen nicht entkommen. Zedekia will also wissen, wie es um ihn und Jerusalem steht, ja? Und die Antwort von Jeremia lautet letztendlich: Jerusalem hat keine Chance. Hat keinerlei Chance gegen Babylon. Warum? Weil Gott ja derjenige ist, der Babylon, der den König Nebukadnezar berufen hat. Aber dann sagt er, es gibt doch Hoffnung. Es gibt nämlich dann Hoffnung, wenn du Zedekia aufgibst, wenn du nach draußen gehst zu den Babyloniern, dich ihnen auslieferst. Dann wird Jerusalem nicht zerstört werden und auch deine ganze Familie wird dann am Leben bleiben. Was aber ist die Reaktion von Zedekia auf diese Worte Gottes? Vers 24 bis 25. Da sprach Zedekia zu Jeremia: Niemand darf etwas von diesen Worten erfahren, sonst musst du sterben. Sollten aber die Fürsten erfahren, dass ich mit dir geredet habe und zu dir kommen und dir sagen: Berichte uns doch, was du mit dem König geredet hast, verschweige uns nicht, so wollen wir dich nicht töten. Und was hat der König zu dir gesagt? So antworte ihnen: Ich habe den König angefleht, mich nicht wieder in das Haus Jonathans bringen zu lassen, damit ich nicht dort sterbe. Also letztendlich reagiert Zedekia gar nicht darauf. Und er sagt zu Jeremia: Du sollst es auch niemandem weitersagen, was du gerade zu mir gesagt hast, dass ich aufgeben soll. Wenn die Leute dich fragen, was du mir gerade geraten hast, dann erzähl ihnen einfach irgendeine billige Ausrede. Zedekia ignoriert Gottes Wort einfach. Er macht nichts damit. Er hört es, aber er lässt einfach so den Status quo quasi, behält ihn bei. Und natürlich ist das gleichzusetzen mit einer Rebellion gegen Gottes Wort. Gott sagt ihm, gib auf, geh nach draußen zu den Babyloniern. Zedekia sagt, lass uns einfach so, wie es ist quasi. Ja? Er hofft, dass die Sache noch gut ausgeht. Aber der Punkt ist, nein, die Sache geht nicht gut aus. Gott hat Gericht angekündigt und das Gericht kommt auch tatsächlich. Die Führer brechen Gottes Wort, Joachim verbrennt Gottes Wort, Zedekia ignoriert Gottes Wort. Und deshalb kommt Gericht. Und das Gericht kommt in Kapitel 39. Kapitel 39 enthält den historischen Bericht der Eroberung Jerusalems. Und dieser historische Bericht wird dann nochmal in Kapitel 52, also ganz am Ende von Jeremia, aufgegriffen. Nochmal wiederholt. Und lass uns einfach mal diese 10 Verse am Anfang von Kapitel 39 lesen, die diesen Untergang Jerusalems beschreiben, sehr nüchtern beschreiben. Kapitel 39, die Verse 1 bis 10. Und es geschah, dass Jerusalem eingenommen wurde. Im 9. Jahr Zedekias, des Königs von Juda, im 10. Monat, war Nebukadnezar, der König von Babel, mit seinem ganzen Heer nach Jerusalem gekommen und hatte die Belagerung begonnen. Und im 11. Jahr Zedekias, am 9. Tag des 4. Monats, brach man in die Stadt ein. Da zogen alle Fürsten des Königs von Babel ein und besetzten das mittlere Tor, nämlich Nergal-Sarezer, der Fürst Nebo-Sarsekim, der Oberkämmerer, Nergal-Sarezer, der Obermagier, samt allen übrigen Fürsten des Königs von Babel. Und es geschah, als Zedekia, der König von Juda, und alle Kriegsleute sie sahen, da flohen sie und verließen die Stadt bei Nacht auf dem Weg zum Königsgarten durch das Tor zwischen den beiden Mauern, und sie wandten sich der Jordanebene zu. Aber das Heer der Chaldäer jagte ihnen nach und holte Zedekia in der Ebene von Jericho ein, und sie ergriffen ihn und führten ihn zu Nebukadnezar, dem König von Babel, nach Ribla im Land Hamat. Der sprach das Urteil über ihn. Und der König von Babel ließ die Söhne Zedekias in Ribla vor seinen Augen niedermetzeln. Und der König von Babel ließ auch alle Vornehmen von Juda niedermetzeln. Zedekia aber ließ er die Augen ausstechen und ihn mit 2 ehernen Ketten binden, um ihn nach Babel zu bringen. Und die Chaldäer verbrannten den königlichen Palast und die Häuser des Volkes mit Feuer und rissen die Mauern Jerusalems nieder. Den Überrest des Volkes aber, sowohl die, welche in der Stadt übrig geblieben waren, als auch die Überläufer, die zu den Chaldäern übergegangen waren, und den Rest des Volkes, der übrig geblieben war, führte Nebusaradan, der Oberste der Leibwache, nach Babel. Von dem geringen Volk aber, das gar nichts besaß, ließ Nebusaradan, der Oberste der Leibwache, einige im Land Juda zurück und gab ihnen an jenem Tag Weinberge und Äcker. Die Eroberung und Zerstörung Jerusalems wird hier sehr nüchtern beschrieben, aber wir werden morgen sehen, wie schrecklich, wie dramatisch dieses Ereignis wirklich war. Wie groß das Leid, wie groß der Schmerz für das Volk Israel war, als Jerusalem, all der Stolz Israels, diese herrliche Stadt, der Ort, wo Gott sich einst in seiner Herrlichkeit im Tempel Salomos niedergelassen hatte, wo das alles auf einmal komplett zerstört wurde. Den Inhalt dieser Verse zu verstehen, ist nicht schwierig, aber die Tragik dahinter zu begreifen, übersteigt, glaube ich, unser Vorstellungsvermögen. Was wir aber begreifen sollten, ist dies: All dieses Übel in Kapitel 39, all dieses schreckliche Gericht kam über Juda, weil in Kapitel 34 bis 38 das Wort Gottes abgelehnt wurde, gebrochen wurde, ignoriert wurde. Und weil Gott deshalb dieses Gericht angekündigt hatte. Sein Wort erfüllte sich. Die Israeliten waren untreu gegenüber Gottes Wort. Gott war treu gegenüber seinem Wort. Und damit kommen wir zu den Kapiteln 40 bis 45, die jetzt die Zeit nach dem Fall Jerusalems beschreiben. Wir haben am Ende Kapitel 39, Vers 10 haben wir gelesen, dass Nebusaradan, der Oberste der Leibwache, einige arme Leute im Land zurücklässt. Unter diesen armen Leuten war auch Jeremia. Und diese einfachen Bauern, die hatten so gut wie nichts mehr an Besitztum. Ihre Situation war am Anfang eigentlich total hoffnungslos. Aber dennoch, glaube ich, sah es dann irgendwie ganz gut aus, weil Nebukadnezar einen Statthalter einsetzt. Einen Statthalter namens Gedalia. Und dieser scheint ein recht fähiger Mann gewesen zu sein. Und dieser Gedalia gibt der Bevölkerung den einfachen Rat, sich den Babyloniern unterzuordnen, damit es ihnen langfristig gut geht. Und sicherlich wäre es genauso gewesen, wenn sich das Volk Babylon untergeordnet hätte, jetzt nachdem Babylon definitiv bewiesen hat, dass sie die Macht haben, Israel komplett auszulöschen. Wenn sie sich jetzt untergeordnet hätten, dann wäre es ihnen in all diesen schwierigen Umständen dennoch relativ gut gegangen. Aber es kommt nicht so. Und Kapitel 41 wird Gedalia, und ich schätze mal, ihr seht es an euren Überschriften, hinterrücks ermordet. Der Mord an dem Statthalter Gedalia, heißt es da. Er wird von jemandem ermordet, der wahrscheinlich irgendwie Hoffnung hatte auf den königlichen Thron. Aber es war natürlich keine sonderlich kluge Idee, den von Nebukadnezar eingesetzten Statthalter umzubringen. Die Babylonier könnten jetzt kommen und könnten mit ihrer militärischen Stärke einfach wieder für Recht und Ordnung im Land sorgen, dadurch, dass sie einfach mal die Hälfte des Volkes auslöschen oder was auch immer, indem sie diese Rebellion, es war eine Rebellion, wenn der eingesetzte Statthalter umgebracht wird, wieder bereinigen, beseitigen. Und die Israeliten wissen, dass es ein Problem ist, dass die Babylonier jetzt wütend sind. Und deshalb möchte ein Großteil der Israeliten jetzt an dieser Stelle nach Ägypten fliehen. Sie sagen sich, wir müssen weg hier, wir müssen vor Babylon fliehen. Wenn die kommen und Rache üben, dann haben wir ein Problem. Deshalb lasst uns nach Ägypten gehen. Und damit kommen wir zu Kapitel 42. Kapitel 42, wie gesagt, wollen die Obersten nach Ägypten ziehen. Und aber bevor sie nach Ägypten gehen, fragen sie jetzt Jeremia noch um Rat. Kapitel 42, Verse 2 und 3. Und sie sprachen zum Propheten Jeremia: Lass doch unser Flehen vor dir gelten und bete für uns zu dem Herrn, deinem Gott, für diesen ganzen Überrest, denn es sind nur wenige übrig geblieben von den vielen, wie deine Augen uns hier sehen. Der Herr, dein Gott, möge uns doch den Weg zeigen, den wir gehen sollen, und uns sagen, was wir zu tun haben. Sie wollen von Jeremia wissen, was sie tun sollen, was Gott von ihnen möchte. Und Jeremia lässt sich darauf ein. Er fragt Gott um Rat und dann erhält er nach 10 Tagen eine Antwort. Vers 9 bis 17. Längerer Abschnitt, den wir aber komplett lesen. Jeremia sprach zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Israels, zu dem ihr mich gesandt habt, um euer Flehen vor sein Angesicht zu bringen. Wenn ihr in diesem Land bleibt, so werde ich euch bauen und nicht niederreißen, pflanzen und nicht ausreißen, denn mich reut das Unheil, das ich euch zugefügt habe. Fürchtet euch nicht vor dem König von Babel, vor dem ihr Angst habt. Fürchtet euch nicht vor ihm, spricht der Herr, denn ich bin mit euch, um euch zu helfen und euch aus seiner Hand zu erretten. Ich will euch Barmherzigkeit zuwenden, dass er sich über euch erbarmen und euch wieder in euer Land bringen wird. Wenn ihr aber sagt, wir wollen nicht in diesem Land bleiben, sodass ihr der Stimme des Herrn eures Gottes nicht gehorcht, indem ihr sagt, nein, sondern in das Land Ägypten wollen wir ziehen, wo wir weder Krieg sehen, noch Posaunenschall hören, noch Hunger leiden werden, dort wollen wir wohnen, dann hört das Wort des Herrn, du Überrest von Juda. So spricht der Herr der Herrscher, der Gott Israels. Wenn ihr euer Angesicht wirklich darauf richtet, nach Ägypten zu ziehen und hinzieht, um euch dort als Fremdlinge aufzuhalten, so wird es geschehen, dass das Schwert, welches ihr fürchtet, euch dort im Land Ägypten erreichen wird. Und der Hunger, vor dem euch hier graut, euch dort in Ägypten verfolgen wird. Und dort werdet ihr sterben. Und es wird geschehen, alle die Männer, die ihr Angesicht darauf richten, nach Ägypten zu ziehen, um dort zu wohnen, werden durchs Schwert, durch Hunger und Pest umkommen. Keiner von ihnen wird übrig bleiben. Keiner wird dem Unheil entkommen, das ich über sie bringen werde. Wiederum ist Gottes Wort klar, es ist eindeutig. Wenn die Israeliten in Juda bleiben, dann wird es ihnen gut gehen. Gott wird sich um sie kümmern. Er wird sie vor der Rache der Babylonier bewahren. Wenn sie aber dagegen nach Ägypten ziehen wollen, dann wird sie das Schwert und der Hunger, vor dem sie eigentlich flüchten wollen, dort in Ägypten einholen, weil Gott sie dann in Ägypten richten wird. In diesem Zusammenhang müssen wir die Bedeutung von Ägypten verstehen. Ägypten war, das hatte ich gestern auch schon angedeutet, neben Babylon damals die stärkste Macht. Und wenn die Israeliten jetzt dorthin fliehen würden, dann würde es bedeuten, dass sie Ägypten mehr vertrauen als Gott. Sie sagen, unsere Hoffnung liegt in Ägypten, dieser zweitmächtigsten Stadt neben Babylon. Wenn wir ein Problem haben in Babylon, dann fliehen wir eben nach Ägypten. Die werden uns beschützen. Es ist ein Misstrauensvotum gegenüber Gott letztendlich. Es wäre wieder ein Bruch ihrer Treue. Es wäre letztendlich Götzendienst. Wir vertrauen mehr in die irdischen Mächte und Stärke Ägyptens als in Gott. Und was wir auch verstehen müssen und im Hinterkopf behalten müssen, ist, dass Ägypten ja damals das Land der Sklaverei war, aus dem Gott sie befreit hat. Und jetzt sagt das Volk letztendlich, wir wollen wieder dahin zurück. Da war es besser als jetzt hier im verheißenen Land, wo du uns hingeführt hast, Gott. Wir sagen, wir finden an einem Ort, wo wir eigentlich in der Sklaverei waren, größeres Glück als an dem Ort, wo du uns eigentlich hingeführt hast. Und ich glaube, was wir uns an dieser Stelle fragen müssen, ist, kennen wir das in unserem eigenen Leben? Dass wir wieder zurück wollen in das Land der Sklaverei, in den Bereich, in den Herrschaftsbereich der Sünde, weil wir denken, dass wir da besseres Leben führen können, weil wir denken, dass wir da irgendwie Glück und Zufriedenheit finden, die wir jetzt in dem Land, in dem Herrschaftsbereich, in den Gott uns geführt hat, dieses Glück nicht finden. Deshalb die Frage, was wäre deine Reaktion an dieser Stelle gewesen? Was hättest du gemacht? Was hättest du gemacht, wenn du an der Stelle dieser Obersten im Volk Israel gewesen wärst, wenn du gewusst hättest, Babylon ist sauer, Nebukadnezar ist sauer, Gedalia wurde gerade ermordet, der Statthalter, den ich eingesetzt habe, und ich sollte eigentlich hier Rache üben. Und wenn du weißt, ja, da gibt es aber noch Ägypten, eine andere starke Macht, vielleicht kann die mir helfen. Was hättest du gemacht? Schauen wir, wie die Israeliten regieren. Kapitel 43 ab Vers 1. Und es geschah, als Jeremia alle diese Worte des Herrn, ihres Gottes, mit denen der Herr, ihr Gott, ihn zu ihnen gesandt hatte, dem ganzen Volk bis zu Ende mitgeteilt hatte, alle diese Worte, da sprachen Asaja, der Sohn Hosajas, und Johanan, der Sohn Kariachs, und alle frechen Männer zu Jeremia, du lügst. Der Herr, unser Gott, hat dich nicht gesandt zu sagen, ihr sollt nicht nach Ägypten ziehen, um euch dort als Fremde aufzuhalten, sondern Baruch, der Sohn Nerias, setzt dich gegen uns auf, um uns in die Hand der Chaldäer zu bringen, damit sie uns töten oder nach Babel wegführen. So gehorchten Johanan, der Sohn Kareachs, und alle Heerführer und das ganze Volk dem Aufruf des Herrn, nicht im Land Juda zu bleiben. Und Johanan, der Sohn Kareachs, und alle Heerführer nahmen den ganzen Überrest von Juda, die aus allen Völkern, in die sie vertrieben worden waren, zurückgekehrt waren, um im Land Juda zu wohnen. Männer, Frauen und Kinder, die Königstöchter und alle Seelen, die Nebusaradan, der Oberste der Leibwache bei Gedalia, dem Sohn Achikams, des Sohnes Schafans, gelassen hatte. Auch den Propheten Jeremia und Baruch, den Sohn Nerias, und sie zogen in das Land Ägypten, denn sie waren der Stimme des Herrn nicht gehorsam. Die Leute halten sich nicht an Gottes Wort, sie fliehen nach Ägypten und sie nehmen auch Jeremia mit. Und dort in Ägypten prophezeit Jeremia weiter gegen die ausgewanderten Israeliten. Er spricht weiter zu ihnen im Namen Gottes. Jeremia Kapitel 44, die Verse 7 bis 8. Und nun, so spricht der Herr, der Gott der Herrscher, der Gott Israels, warum begeht ihr ein so großes Übel gegen euch selbst, indem ihr euch Männer und Frauen, Kinder und Säuglinge aus Juda ausrottet, sodass euch kein Überrest mehr bleiben wird? Dadurch nämlich, dass ihr mich durch die Werke eurer Hände erzürnt, indem ihr anderen Göttern räuchert im Land Ägypten, wohin ihr gegangen seid, um euch dort aufzuhalten, euch selbst zum Verderben und damit ihr zum Fluch und Schimpfwort werdet unter allen Heidenvölkern der Erde. Dort in Ägypten fangen die Israeliten an, wiederum Götzendienst zu betreiben. Sie räuchern wieder fremden Göttern. Und Jeremia spricht es an, dieses Problem. Er nennt die Sünde beim Namen und sagt, die Leute sollen Buße tun, umkehren. Und was ist die Reaktion des Volkes diesmal? Schauen wir uns Verse 15 bis 18 an. Da antworteten dem Jeremia alle Männer, die wussten, dass ihre Frauen fremden Göttern räucherten, und alle Frauen, die da standen, eine große Gemeinde, auch das ganze Volk, das im Land Ägypten in Patros wohnte. Was das Wort angeht, das du im Namen des Herrn zu uns geredet hast, so wollen wir nicht auf dich hören, sondern wir wollen gewisslich alles das tun, was wir gelobt haben. Wir wollen der Himmelskönigin räuchern und ihr Trankopfer ausgießen, wie wir, unsere Väter, unsere Könige und unsere Fürsten es in den Städten Judas und auf den Straßen Jerusalems getan haben. Damals hatten wir Brot in Fülle und es ging uns gut und wir erlebten kein Unheil. Sobald wir aber aufhörten, der Himmelskönigin zu räuchern und Trankopfer auszugießen, hat es uns überall gefehlt und wir wurden durch Schwert und Hungersnot aufgerieben. Das ist Wahnsinn, oder? All das Übel, das über Israel hereingebrochen war, lag doch an dem Götzendienst. Jeremia hat es ihnen immer wieder gesagt, dass Unheil kommen wird, wenn sie so weitermachen. Und sie waren damals nicht umgekehrt. Und Nebukadnezar war gekommen, hatte Jerusalem eingenommen. Und jetzt sind sie dort in Ägypten, ein kleiner, erbärmlicher Rest, und sie haben nichts, aber auch rein gar nichts aus der Geschichte gelernt. Wieder betreiben sie Götzendienst. Wieder beten sie nicht Gott an, sondern irgendwelche Himmelsköniginnen oder andere Götzen. Das ist Wahnsinn. Selbst hier am Tiefpunkt der Geschichte Israels wird Gottes Wort abgelehnt. Und sie meinen, ihnen wäre es damals in Juda gut gegangen, als sie die Götzen angebetet haben. Was für ein Irrsinn. Deshalb ist doch alles übel auf sie gekommen. Was wir also in diesen Kapiteln immer und immer wieder sehen, ist, dass Gottes Wort ignoriert wird, verachtet wird, abgelehnt wird, es wird verbrannt. Ja, die Leute lehnen es letztendlich ab. Und für all diejenigen, die es tun, für Joachim, für Zedekia, für die Oberen des Volkes, für die Leute jetzt hier in Ägypten, kündigt Gott Gericht an. Und jedes Mal trifft das Gericht, was Gott ankündigt, ein. Zedekia muss mit ansehen, wie seine Söhne getötet werden. Dann werden ihm selber die Augen ausgestochen. Das ist das Letzte, was er sieht. Jerusalem wird zerstört. Und später in der Geschichte nimmt Nebukadnezar dann auch Ägypten ein. Und der Fluch kommt auch über den Überrest dieser Leute, dieser Israeliten in Ägypten. Der Hunger, das Schwert kommt über sie, wie Jeremia es prophezeit hat. Und die Frage, die bleibt, ist: Für wen gibt es an dieser Stelle noch Hoffnung? Hat Gott sein Volk endgültig und für immer verlassen? Was wir an dieser Stelle verstehen müssen, ist, dass das Buch Jeremia in der Form, wie wir es heute haben, zusammengestellt wurde für die Israeliten im Exil in Babylon. Jeremia ließ wohl in Ägypten diese endgültige Fassung der Schriftrolle anfertigen und sandte sie irgendwie nach Babylon. Wir wissen zum Beispiel von dem Propheten Daniel, dass er Jeremia kannte, in Jeremia gelesen hat und darin zum Beispiel über diese 70 Jahre Gefangenschaft gestolpert ist und wusste, die sind jetzt bald um. Und Jeremia hatte eine wichtige Botschaft für die Exulanten, nämlich, dass Gott sie schwer gezüchtigt hatte, aber ihnen kein endgültiges Ende machen würde. Das heißt, die einzige Hoffnung oder die einzigen Leute, für die es Hoffnung gibt in all dieser Finsternis, sind diejenigen, die Gottes Züchtigung erleben, die im Exil sind jetzt gerade. Jeremia 30, Vers 11, lese ich kurz vor, müsst ihr nicht hingehen. Da heißt es: Denn ich bin mit dir, spricht der Herr, um dich zu erretten. Denn ich will allen Heidenvölkern, unter die ich dich zerstreut habe, ein Ende machen. Nur dir will ich nicht ein Ende machen, sondern dich nach dem Recht züchtigen. Doch ganz ungestraft kann ich dich nicht lassen. Für all diejenigen, die Gottes Wort abgelehnt hatten, die sich nicht züchtigen lassen wollten, gab es keine Hoffnung. Aber diejenigen, die sich seinem Wort untergeordnet haben, die diese Züchtigung angenommen haben, die jetzt im Exil leben, 70 Jahre lang, für diejenigen gibt es Hoffnung, sagt Jeremia. Allen Völkern um dich herum will ich ein Ende machen, nur dir will ich nicht ein Ende machen, heißt es. Und diese Hoffnung Israels bestand darin, dass eben die Feinde Israels eines Tages von Gott vernichtet werden würden. Und das ist genau das, was wir in Kapitel 46 bis 51 noch sehen. All diese Kapitel enthalten letztendlich Gerichtsankündigungen gegen fremde Völker, gegen fremde Nationen. Wir werden diese Kapitel nicht im Detail anschauen können, aber ich möchte ein paar interessante Punkte bemerken. Kapitel 46 startet mit dem Gericht über wen? Mit dem Gericht über Ägypten. Und das ist interessant, oder? Es schließt sich direkt an die Flucht dieses kleinen Überrestes von Israeliten nach Ägypten. Und dann kommt Gerichtsankündigung über Ägypten. Die Leute haben ihr Glück in Ägypten gesucht, sie haben ihr Vertrauen auf Ägypten gesetzt, aber diese Hoffnung würde enttäuscht werden. Wir lesen mal in Kapitel 46 ab Vers 13. Dies ist das Wort, das der Herr zu dem Propheten Jeremia gesprochen hat, dass Nebukadnezar, der König von Babel, kommen werde, um das Land Ägypten zu schlagen. Macht es bekannt in Ägypten und lasst es hören in Migdol, in Nof und Tachpanches. Sprecht, stelle dich auf und rüste dich, denn das Schwert frisst rings um dich her. Warum sind deine Starken gefallen? Sie hielten nicht stand, weil der Herr sie niederstieß. Als Städte werden hier explizit Migdol, Nof und Tachpanches genannt. Warum? Geht mit mir zurück in Kapitel 44, Vers 1. Kapitel 44, Vers 1 beschreibt die Situation der Israeliten in Ägypten. Und dann heißt es da, dies ist das Wort, das in Jeremia erging, betreffs aller Juden, die im Land Ägypten wohnten, in Migdol und Tachpanches, in Nof und im Land Patros. Migdol, Tachpanches, Nof werden explizit genannt als Orte, wo die Israeliten, die ins Exil geflüchtet sind, nach Ägypten wohnen. Und in Kapitel 46 heißt es in Vers 14, macht es bekannt in Ägypten und lasst es hören in Migdol, in Nof und Tachpanches. Gottes Gericht kommt über die Israeliten, die dorthin geflohen sind. Und wie gesagt, aus der Geschichte wissen wir, dass Nebukadnezar ungefähr 570 bis 567 vor Christus in Ägypten einfiel und wiederum Tod und Zerstörung mit sich brachte. In den Kapiteln 47, 48 und 49 werden dann die Philister, die Moabiter, die Ammoniter, die Edomiter und einige weitere kleine Königreiche genannt. Und all diese Völker, die kennen wir aus der Bibel als was? Als Feinde Gottes oder Feinde Israels. Und über alle kommt das Gericht Gottes, sagt Jeremia. Über alle kommt das Gericht Gottes in der Form Nebukadnezars. Genauso wie es über Jerusalem kam. Und dann kommt diese Gerichtsankündigung zu einem Höhepunkt in den Kapiteln 50 bis 51. Kapitel 50 und 51 behandeln die Gerichtsankündigung über wen? Über Babylon. Ja, auch dieser große, starke, mächtige Feind wird gerichtet werden, sagt Jeremia. Auch Nebukadnezar, der von Gott als Werkzeug gebraucht wurde, wird letztendlich sein gerechtes Urteil empfangen. Und darin liegt die ultimative Hoffnung für den kleinen Überrest Israels im Exil, die sich unter Gottes Hand gedemütigt haben. Sie leben dort mitten in einer feindlichen Umgebung, wenn man so will. Sie leben mitten im Land des Feindes. Aber dennoch gibt es Hoffnung für sie. Warum? Weil der Feind eines Tages von Gott selbst vernichtet wird. Und wir lesen mal Kapitel 50 ab Vers 8. Hier werden jetzt die Exulanten dazu aufgefordert, aus Babylon zu fliehen, wenn es soweit ist. Kapitel 50, Verse 8 bis 10. Flieht hinaus aus Babels Mitte und zieht hinweg aus dem Land der Chaldäer und seid wie Böcke vor der Herde her. Denn siehe, ich erwecke im Land des Nordens eine Versammlung großer Völker und lasse sie nach Babel hinaufziehen, um es zu belagern, und von dort aus wird es erobert werden. Ihre Pfeile sind wie die eines geschickten Helden, keiner kehrt vergeblich zurück. So soll Chaldea zur Beute werden, dass alle, die es plündern, genug bekommen sollen, spricht der Herr. Und dann weiter, Vers 14 bis 16. Stellt euch ringsum gegen Babel auf, ihr Bogenschützen alle. Schießt nach ihm, spart die Pfeile nicht, denn es hat gegen den Herrn gesündigt. Erhebt ringsum Kriegsgeschrei gegen es. Es muss sich ergeben, seine Grundfesten fallen, seine Mauern werden geschleift. Denn das ist die Rache des Herrn. Rächt euch an ihm, handelt an ihm, wie es gehandelt hat. Rottet aus Babel den Sämann aus, samt dem, der die Sichel führt zur Zeit der Ernte. Vor dem grausamen Schwert wird sich jedermann seinem Volk zuwenden und jeder in sein Land fliehen. Und dann nochmal weiter, Vers 33 bis 34. So spricht der Herr der Herrscher: Die Kinder Israels und die Kinder Judas leiden miteinander Gewalt, und alle, die sie gefangen wegführten, halten sie fest, weigern sich, sie loszulassen. Aber ihr Erlöser ist stark. Herr der Herrscher ist sein Name. Er wird ihre Rechtssache gewisslich führen, damit er dem Land Ruhe verschaffe, den Bewohnern von Babel aber Unruhe. Und dann noch weiter, Vers 39 bis 40. Deswegen sollen Wildkatzen mit Schakalen darin wohnen und Strauße dort hausen, aber es soll niemals mehr besiedelt werden, sondern unbewohnt bleiben von Geschlecht zu Geschlecht. Wie Gott Sodom und Gomorra samt ihrer Nachbarschaft umgekehrt hat, so soll auch dort niemand wohnen und kein Menschenkind sich dort aufhalten, spricht der Herr. Und wiederum wissen wir aus der Geschichte, dass genau das eingetroffen ist. Der persische König Kyros hat Babylon 539 eingenommen. Er hat die Stadt noch nicht zerstört, aber irgendwann sehr viel später wurde Babylon verlassen und heute ist es nur noch eine riesige Ruinenanlage. Und damit sind wir mehr oder weniger am Ende von Jeremia angelangt. Wie schon angedeutet, behandelt Kapitel 52 nochmal den Untergang Jerusalems und bestätigt einfach damit nochmal, dass Gottes Wort eintrifft. Bestätigt auch den Dienst Jeremias. Jeremia hat von Anfang an 40 Jahre lang den Untergang Jerusalems angekündigt. Und genauso ist es gekommen, sehen wir am Ende nochmal deutlich, Kapitel 52. Da war eine Frage, können wir das Mikro kurz hier weitergeben?
Welchen Zeitraum hat es umfasst, so der ganze Untergang und so weiter und all das Gerichtsankündigungen über die Nachbarvölker und so weiter, welchen Zeitraum hat es umfasst?
Nochmal, welcher Zeitraum?
Hat es gedauert, bis eben die ganzen Ankündigungen dann wahr wurden von dem ganzen Untergang, von den ganzen Nachbarvölkern und so weiter? Das, was wir jetzt besprochen haben.
Ja, das hat auch alles mehr oder weniger unter Nebukadnezar stattgefunden. Der hat ja da viele Feldzüge geführt und quasi die ganze Gegend da eingenommen. Also nicht nur Israel, sondern auch all die umliegenden Landschaften und Völker.
Ja, ging das ein Jahr oder 10 Jahre oder 20? Oder?
Nebukadnezar hat, jetzt muss ich kurz gucken, auf dem Zettel steht es auch, von 605 bis 562 regiert. Ungefähr 15 Jahre vorher war er schon ein Heerführer und er hat eigentlich sein ganzes Leben lang Krieg geführt. Also ich kann jetzt nicht die genauen Jahreszahlen nennen für jedes einzelne Volk, aber unter Nebukadnezar, unter Babylon ist meines Wissens all das hier eingetroffen. Ja. Von Ägypten angefangen, über all die anderen Völker, die genannt werden, die Ammoniter, die Edomiter, und so weiter und so fort. Und dann eben 539 erst wurde Babylon selber von Kyros, von Persien besiegt. Also insgesamt haben wir hier einen Zeitraum, kann sagen, so von 605 an bis 530, also 75 Jahre oder so. Oder 539, es sind so rund diese 70 Jahre, wo dann eben Exil, wo Israel auch im Exil verbracht hat, genau. Genau, also das 52. Kapitel ist wahrscheinlich gar nicht selber von Jeremia geschrieben worden. In Kapitel 51 heißt es am Ende, Bis hierher gehen die Worte Jeremias. Also irgendjemand anders hat Kapitel 52 nochmal angefügt, wahrscheinlich der gleiche Schreiber, der auch das Buch Könige verfasst hat. Und dieses Kapitel erinnert einfach jeden Leser nochmal daran, dass Gottes Wort eingetroffen ist. Und ich glaube, das ist auch die Hauptanwendung für uns aus diesen letzten Kapiteln von Jeremia. Gottes Wort trifft ein. Es wird so kommen, wie er es gesagt hat. Und die Frage an uns ist, ordnen wir uns Gottes Wort unter? Nehmen wir es einfach an, so wie es ist? Nehmen wir auch die Züchtigung an, die er vielleicht bringt? Oder lehnen wir Gottes Wort ab, so wie Joachim, so wie Zedekia, so wie die Oberen des Volkes? Lässt du dir hineinreden in dein Leben von Gott? Lässt du dich ermahnen, wenn es da Götzendienst gibt, wenn es Sünde gibt? Hörst du auf die Worte vielleicht auch von Geschwistern, die im Namen Gottes prophetisch in dein Leben hineinreden, wie wir es gestern hatten? Hörst du auf das Wirken des Heiligen Geistes in deinem Leben, der dich von Sünde überführen will? Dann darfst du Hoffnung haben. Hoffnung genauso wie die Israeliten im Exil. Hoffnung selbst in schwierigsten Zeiten. Dann darfst du wissen, diese Züchtigung, diese schwierigen Zeiten, die werden nur temporär sein. Bei den Exulanten hat es 70 Jahre gedauert. Bei uns im Leben dauert es auch bei vielen ungefähr 70 Jahre. Und dann, und vielleicht noch länger, ja. Dann wissen wir, dass diese Züchtigung ein Ende haben wird, dass Gott uns zurückführen wird, hineinführen wird in das verheißene Land. Dann wissen wir, dass er unseren größten Feind, den Teufel, ein für alle Mal besiegen wird. Wisst ihr, Babylon wird in Offenbarung 17 bis 18 aufgegriffen. Babylon selber ist er ja eigentlich schon längst verlassen, soweit ich weiß. Aber Babylon steht sinnbildlich, nein, Babylon ist da noch nicht verlassen, ich sollte keinen Unsinn erzählen. Aber Babylon steht, glaube ich, in Offenbarung 17 bis 18 einfach als Bild für den größten Feind des Volkes Gottes. Babylon wird hier als große Hure bezeichnet, als große Hure beschrieben, die Völker verführt. Und diese Hure, Babylon, wird am Ende der Zeiten endgültig vernichtet werden, sehen wir in Offenbarung 17 und 18. Und wisst ihr, das ist unsere Hoffnung als Christen, dass Babylon, dass diese Hure, die uns verführt, dass der Satan, der Teufel, unser größter Feind, am Ende der Zeiten endgültig vernichtet werden wird. Wir wissen, Jesus hat am Kreuz schon gesiegt. Der Satan hat eigentlich keine Macht mehr über uns. Aber noch leben wir im Reich des Satans. Noch leben wir wie die Exulanten mitten in dieser feindlichen Umgebung, wenn man so will. Und wir warten auf die Rückkehr in das verheißene Land. Und Gottes Wort ist gewiss, eines Tages wird die endgültige Vernichtung des Satans kommen, wie wir auch in Offenbarung sehen. Er wird in den feurigen See geworfen werden. Und darum lasst uns Gott einfach gehorchen, lasst uns Gottes Wort unterordnen, lasst uns ihm gehorchen von ganzem Herzen und im Vertrauen darauf, dass wir dann und dann allein wahre Freude, wahre Erfüllung auch finden werden. Nicht irgendwo in Ägypten, in dem alten Reich, in dem Reich der Gefangenschaft, aus dem er uns herausgeführt hat, das so verlockend klingt. Es wird uns keine Erfüllung bringen. Erfüllung gibt es nur, wenn wir uns Gottes Wort unterordnen und ihm gehorchen. Und so möchte ich nochmal zum Abschluss mit uns beten. Und ich lade euch ein, einfach mitzubeten in eurem Herzen. Himmlischer Vater, wir wollen uns dir unterordnen und deinem Wort. Wir wollen dir gehorchen. Und so danken wir dir, dass du verheißen hast, dass das Exil ein Ende hat, dass die Züchtigung ein Ende hat, dass sie unserem Besten dient und dass der Satan, unser größter Feind, eines Tages endgültig vernichtet wird. Lass uns dir vertrauen, lass uns deinem Wort folgsam sein. Lass uns auf das hören, was du uns durch deinen Heiligen Geist, was du uns vielleicht auch durch liebe Geschwister immer wieder sagst. Lass uns Buße tun, lass uns umkehren von unseren falschen Wegen. in dem Wissen, dass du es gut mit uns meinst und dass du eine wunderbare Zukunft für uns bereit hast. Dass du uns eines Tages zurückführen wirst, hineinführen wirst in dieses ewige, verheißene Land, wo wir dein Angesicht von Angesicht sehen werden, wie wir vorhin gelesen haben, im himmlischen Jerusalem wohnen dürfen, in deiner Gegenwart. Und dafür wollen wir dich loben und preisen. In Jesu Namen. Amen.